Willkommen beim Adi Podcast, deinem Kanal rund um Adipositas und deren Therapie. Ob du selbst betroffen oder als Mediziner in der Behandlung engagiert bist, hier findest du wertvolle Einblicke und praxisnahe Informationen. Und hier kommen deine Gastgeber vom Adipositas Zürich Team, Professor Dr. Dr. Marco Büter, Professor Dr. Med Andreas Thalheimer und Tariq Abunay.
Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres AD-Podcast. Mein Name ist Marco Büter. Ich bin bariatrischer Chirurg hier im Spital Männedorf am wunderbaren Zürichsee und gleichzeitig auch seit neuestem stolzer Gründer einer viszeralchirurgischen Praxis, der Visceramed AG. Und wie immer bin ich heute nicht allein, sondern werde begleitet von meinen mir sehr beliebten und befreundeten Co-Hosts.
Hallo, hier ist Andreas. Grüße euch alle an den Endgeräten.
Und hier ist der Tariq. Und ich muss gleich mal korrigieren. Du sagst immer Gründer einer neuen Praxis. Du bist Mitgründer. Und der Andreas ist ja auch Mitgründer dieser Praxis.
Ja, vielen Dank, Tariq, für die Richtigstellung. Aber ich habe es natürlich aufgegeben, mich mit diesen Details Tag für Tag zu beschäftigen.
Wir warten auf einen super spannenden Gast, auf den sich der Marco schon freut, wie Kinder vor einer Weihnachtsbescherung. Aber das dauert noch ein paar Minuten und ich denke, wir könnten dann unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen was erzählen zu Zürich meets München.
Ah ja, was richtig.
Was ja demnächst stattfindet. Genauer gesagt am 4.10. Und du redest immer vom schönen Spital Männedorf. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer können Männedorf und uns ja dann auch live erleben, ne?
Ja, ist in der Tat so, dass wir wieder an der Reihe sind. Geneigte Hörer wissen ja, dass wir das im zweijährigen Rhythmus gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Gräfelfink bei München mit dem Dr. Min So machen. Da hatten wir ja letztes Jahr eine tolle Veranstaltung und diesmal sind wir wieder dran und laden alle ein, alle Hörerinnen und Hörer und jedem, der sich irgendwie für das Gebiet der Adipositas-Therapie interessiert, zu uns nach Männedorf zu kommen und uns an diesem Tag zu begleiten und mit uns gemeinsam über das weite Themenfeld der Adipositas-Behandlung zu sprechen.
Die ganze Veranstaltung findet statt am 4. Oktober, wie schon gesagt, und wir haben in der Zwischenzeit ein sehr schönes Programm aufgestellt von ganz unterschiedlichen Rednern. Ein Potpourri, ein wilder Ritt durch das Gebiet der Adipositas-Medizin. Und freuen uns natürlich ganz besonders, euch alle möglicherweise hier in Männedorf begrüßen zu dürfen.
Wer ist denn alles dabei, ja, Tariq?
Naja, vielleicht sollten wir die Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal erklären, warum wir dieses Jahr so spät dran waren, ne? Denn das höre ich ja immer wieder von den SHGlern und Selbsthilfegruppenleitern und Teilnehmern. Warum seid ihr denn dieses Jahr so spät dran? Und Gründe.
Das kann ich erklären. Das liegt daran, weil wir eine Praxis gegründet haben. Und das doch eine Menge Arbeit und Aufwand ist, die sehr viel unserer freien Zeit und auch sehr viel unserer Energie gekostet hat, das zeitnah und kurzfristig auf die Spur zu bringen. Andreas, wir haben doch das Ausmaß der administrativen Vorbereitung bei so einer Praxisgründung erheblich unterschätzt, müssen wir sagen.
Ja, das ist so und nichtsdestotrotz haben wir einen Termin gefunden. Natürlich findet diese Veranstaltung an einem Samstag statt und da die Wochenenden in der Zwischenzeit ziemlich rar geworden sind, also die freien Wochenenden, hat sich das eben jetzt kurzfristig so ergeben. Und Wir freuen uns, wie ich schon vorhin gesagt habe, ein sehr buntes Programm zu haben. Tarek, magst du ganz kurz ein paar Worte sagen zu den Leuten, die sprechen werden?
Ja, du sprichst.
Ich spreche auch, das stimmt. Und der andere.
Deswegen möchtest du, dass ich das sage.
So bescheiden bin ich halt auch.
Also unser Stargast ist Dr. Andreas Thalheimer.
Ja.
So sollte ich es doch sagen, ne? So hatten wir es besprochen, ne?
Vielen Dank.
Ist das derselbe Professor Thalheimer, der sich gerade beschwert hat, dass ich immer von ich rede, wenn ich über die Praxis rede?
Ja, das ist der Gründer der Praxis für Viszeralchirurgie, ne?
Der Gründer.
Der Gründer ist das, ne?
Okay, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört, das wird hier ein bisschen schwierig. Ich übernehme jetzt mal das Zepter und stelle euch das Programm vor. Es sprechen natürlich die Kolleginnen und Kollegen aus München, die Frau Schröder, Oberärztin im Adipositas-Zentrum in Gräfelfing. Sie wird sprechen über den OP-Erfolg als Selbstläufer und Nicht-Selbstläufer und die Kunst der richtigen Nachsorge. Und der Dr. Sonn, unser lieber Freund Min, spricht über Fehlinformationen zu Fachinformationen, räumt mit Mythen auf, diskutiert über falsche Vorstellungen im Zusammenhang mit Adipositas-Chirurgie. Meine Wenigkeit spricht ebenfalls, das Thema ist noch nicht ganz abschließend geklärt, aber ich werde mich wahrscheinlich kümmern um mögliche innovative Eingriffe im Bereich der Behandlung von Adipositas-Betroffenen und die dahinterliegende wissenschaftliche Datenlage, die Evidenz oder eben auch nicht vorhandene Evidenz. Unser lieber Freund und Kollege sowie Mitgründer Professor Peterli wird ebenfalls sprechen, wahrscheinlich über die Fakten und Ideen eines Tourismus, eines bariatrischen Medizintourismus, also die Tatsache, dass viele Patienten ins Ausland gehen, um eine bariatrische Operation zu erhalten und was davon zu halten ist und zu beachten ist in diesem Zusammenhang. Marco wird auch sprechen, möglicherweise. Oder moderieren, das wissen wir noch nicht, hängt ganz davon ab, wie er sich die nächsten Wochen benimmt. Jetzt ist er sprachlos, das sehe ich ganz, ganz selten. Und was wir auf jeden Fall natürlich machen, und das ist für alle Hörerinnen und Hörer von großer Relevanz, wir machen wie beim letzten Mal hier in Männedorf, also vor 2 Jahren, eine Live-Podcast-Aufnahme und bearbeiten und beantworten live auf der Bühne Fragen aus dem Publikum. Insofern seid ihr natürlich alle herzlich willkommen, zu uns zu kommen, um eure Fragen, die dringlich schon seit Wochen, Monaten, vielleicht Jahren unter der Haut brennen, live im Podcast zu stellen und wir werden sie entsprechend adressieren.
Ja, also zum Ralf, also zu Professor Peterli möchte ich natürlich sagen, er nimmt ja ein sehr brisantes Thema auf, weil sehr, sehr viele von euch Zuhörerinnen und Zuhörern stellen ja immer wieder die Frage, ja, wie ist das? Kann ich denn auch so einen Magen-Bypass? Ich habe gehört, in der Türkei ist das günstiger oder in Tschechien und so weiter und so fort. Und ich freue mich sehr, sehr auf diesen Vortrag, wo er vielleicht auch mal mit ein paar Mythen aufräumt. Ne? Also wir fangen an morgens um 9. Das ist ja für uns schon fast vormittags. Ne? Das Spital Männedorf, wer es nicht kennt, das ist 15 S-Bahn-Minuten von Zürich Hauptbahnhof. Gut zu erreichen von Männedorf, vom Bahnhof Männedorf bis ins Spital sind es nochmal 100 Meter. Und wir haben wunderschöne Aussichten, spannende Themen. Es wird, glaube ich, wieder eine rundum gelungene Veranstaltung.
Und die ist, wie immer, kostenfrei.
Genau, und den Anmelde-Link. Wir haben derzeit noch 20 Plätze, müssen wir auch fairerweise sagen. Also am besten in den Shownotes klicken auf den Anmelde-Link. Dort kommt ihr auf die Webseite von der Veranstaltung. Anmelden und wir freuen uns riesig auf euren Besuch. Und ja, da sehe ich, unser Gast lockt sich ein. Ich werde aufgefordert, ihn hereinzulassen. Legen wir doch einfach los, oder?
Alles klar. Wir sehen uns am 4. Oktober in Männedorf. Bis dahin. Ciao.
Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss.
So, und jetzt geht's weiter mit unserem Gast.
Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres AD-Podcast. Mein Name ist Marco Büter. Ich bin bariatrischer Chirurg im wunderbaren Männedorf in der Nähe von Zürich am tollen Zürichsee und seit kurzem stolzer Mitbegründer einer privatärztlichen Praxis, der Visceramed AG. Und wie immer bin ich bei den üblichen AD-Podcast-Folgen nicht alleine, sondern werde von meinen guten Freunden und Kollegen begleitet. Hallo, Andreas.
Hallo, wie immer auch ein herzliches Willkommen an die Endgeräte.
Und Tarek.
Ja, ich freue mich natürlich auch wieder mit dabei zu sein.
Christian, also Christian Wolfram, der sich da ja auch noch vorstellen wird, einzuladen. Christian Wolfram ist nämlich nicht nur ein Partner in diversen wissenschaftlichen Projekten in der Vergangenheit gewesen, sondern auch einer der renommiertesten deutschen Biochemiker auf dem Gebiet der metabolischen Forschung. Korrigier mich gleich, Christoph, aber ursprünglich hast du in Münster studiert, kommst gebürtig aus Kiel, bist dann 2007 an die ETH nach Zürich gewechselt, nachdem du 6 Jahre am Rockefeller-Institut in New York gearbeitet hast und hast dann über den Assistentenprofessor zum Associate Professor, zur Vollprofessor, die den kompletten Tenure-Track durchlaufen am ETH. Und spannenderweise bist du seit kurzem, seit einigen Wochen hast du den Kontinent gewechselt und bist nach Singapur gegangen, wo du der stellvertretende Präsident und akademischer Leiter der Technologischen Universität in Nanyang bist. Herzlich willkommen, Christian.
Dankeschön, freut mich sehr, hier zu sein.
Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ich sag's gleich am Anfang. Wir sind zwar technisch auf dem neuesten Niveau und besten Level, das ihr euch nur vorstellen könnt, aber auch bei uns ist es das so, dass die Distanz zwischen den Teilnehmern des Podcasts sich irgendwann dann doch auf die Qualität der Tonaufnahme auswirkt. Also wenn das nicht alles hundertprozentig ist, so wie ihr das gewohnt seid, dann liegt das daran, dass es beim Christian in Singapur jetzt 22 Uhr am Abend ist und wir mehrere tausend Kilometer zwischen uns haben, während wir diese Aufnahme machen. Umso mehr danke ich dir für deine Zeit. Christian, der Grund, weshalb ich mich so auf das Gespräch mit dir gefreut habe, beziehungsweise wir uns so sehr darauf gefreut haben, ist, dass du dich schon seit Jahren mit den physiologischen Mechanismen und mit der Rolle der Fettzelle beschäftigst. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Die Fettzelle ist eine sehr spannende Zelle und vielleicht sehen das nicht alle so, aber ich denke, ich kann das gerne mal ausführen, warum es wahrscheinlich die spannendste Zelle ist, die der Körper zu bieten hat.
Ja, sehr gerne. Was macht die Fettzelle so besonders?
Nun, Leute denken meistens, ist die Fettzelle nichts weiter als ein Ort, wo wir unsere Fette halt ablagern und von denen haben wir zu viel und es wäre eigentlich schön, wenn wir weniger hätten. Und sonst machten die Zellen nichts. Aber wenn man genauer sich mit dem Problem oder mit den Zellen beschäftigt, sieht man, dass ohne Fettzellen sind wir noch kränker als mit zu viel Fettzellen. Das heißt, sie sind absolut essentiell, um den Körper am Leben zu halten, um den Körper funktionell zu halten. Und nicht nur, weil sie eben kontrollieren, wie die Fette im Körper freigegeben werden, wie sie zur Verfügung gestellt werden, sondern weil sie auch Signale an den ganzen Körper senden und darüber den Stoffwechsel regulieren und somit wirklich Einfluss auf alles haben, was bei uns im Körper so abläuft.
Wenn ich an mein Medizinstudium zurückdenke in den 90er Jahren, da war die Fettzelle oder Körperfett ja eher so ein Speicherorgan. Als solches wurde es betrachtet. Kannst du uns und unseren Hörerinnen und Hörern mal so einen kurzen historischen Abriss darüber geben, wie die, sagen wir mal, Evolution der Bedeutung von Fettgewebe in den letzten Jahrzehnten so war?
Ja, das ist tatsächlich so. Ich würde sagen, in den 80ern und Anfang der 90er war es tatsächlich wirklich als reines Speicherorgan betrachtet. Also außer vielleicht von ein paar Fachexperten, die schon an dem Problem gearbeitet haben. wirklich rein ein Ort, wo man die überschüssige Energie, die man mit der Nahrung zu sich genommen hat, in Form von Fetten halt ablagert. Und wenn man zu viel davon hat, wie gesagt, dann wird man krank. Aber es gab schon immer, war klar, dass es diese Lipodystrophen, also Patienten gibt, die kein Fettgewebe bilden können, die noch viel schlimmer an metabolischen Erkrankungen leiden, die wir mit dem Übergewicht assoziieren. Nicht? Also Übergewicht führt zu vermehrten Herzinfarktrisiko, Diabetes und vor einigen Krebsarten. Und dieses Problem ist noch deutlicher, wenn man gar keine Fettzellen hat. Das zeigt schon, dass da irgendwas noch anders sein muss. Das heißt, diese Zellen sind relevant dafür, dass wir die Fette im Körper kontrollieren. Und das ist scheinbar extrem wichtig. Und dann Ende der 90er sind dann die ersten sogenannten Hormone aus dem Fett kloniert und beschrieben worden. Hormone sind Botenstoffe, die von einer Zelle halt abgegeben werden und die irgendwelche an anderer Stelle im Körper Signale verursachen, die dann zu irgendwelchen Wirkungen führen. Das bekannteste Hormon, das vielleicht viele mal gehört haben, ist das Leptin. Das wurde von Jeff Friedman dann Ende der 90er entdeckt und kloniert. Man hatte schon lange vermutet, dass es das gibt, aber da wurde es dann das erste Mal beschrieben. Und das ist zum Beispiel ein Hormon, was vom Fettgewebe sezerniert wird, vom Fettgewebe ins Blut abgegeben wird und unser Essen oder unseren Hunger reguliert. Und das zeigt also, dass die Fettzellen nicht nur Speicher sind, sondern auch Signalgeber, die ihren Status, also wie voll sie sind zum Beispiel, an den Körper kommunizieren und dann Einfluss nehmen auf andere Prozesse, wie Nahrungsaufnahme, Energieumsatz und all solche Sachen. Und dann kam die Fettzelle als endokrine Zelle, spricht man dann davon, als hormonelle Zelle rauf. Und wenn du dann jetzt noch einen Schritt weiter gehst, dann stellte sich heraus, dass Fettzellen nicht nur in einer Form daherkommen, das ist also auch nicht nur Fettzellen gibt, die speichern, sondern tatsächlich auch Fettzellen, die aktiv Energie verbrennen. Auch die kannte man schon länger. Man dachte aber, das wäre irgendwie nicht so eine richtige Fettzelle. Aber es stellt sich raus, es sind Fettzellen, die einfach umprogrammiert werden. Die verbrauchen einfach Energie und produzieren Wärme. Ob das mit Kälteregulation zu tun hat, ist, glaube ich, bis heute nicht geklärt. Und in den letzten Jahren, wenn wir jetzt ganz zum Schluss kommen, stellt sich heraus, dass wir noch viel mehr verschiedene Arten von Fettzellen haben in allen möglichen Variationen, die ganz unterschiedliche Funktionen im Körper haben, wie wirklich Speicher, schnelle Abgabe, Regulation des Immunsystems und so weiter und so fort. Es ist ein hochkomplexes Organ, eine hochkomplexe Zelle in ganz verschiedenen Facetten, die glaube ich, viele Leute deswegen für sehr simpel betrachten, aber in Realität ist es ein sehr komplexes Zellmodell.
Also meine Frage als Laie und Adipositas-Betroffener ist natürlich, du hast einen total spannenden Berufszweig, du beschäftigst dich sehr intensiv mit den Fettzellen. Das hat ja aber schon auch was Grausames, denn jeder Laie kann etwas zur Fettzelle sagen. Und da kommt ja ganz, ganz viel Halbwissen und Unwahrheiten und so weiter zum Thema Fettzelle. Wenn ich jetzt über meine Selbsthilfegruppe spreche, Adipositas Selbsthilfegruppe, da kann wahrscheinlich jeder was zu Fettzellen sagen. Aber gibt es so eine Sache, auf die du stößt, die immer wieder von Laien genannt wird, die einfach nicht stimmt, wenn man über das Thema Fettzellen spricht?
Ich glaube nicht, dass das bei den Fettzellen, ich glaube, die Informationen sind schon richtig, die meisten Leute sagen. Das Problem ist nur, sie beschreiben nur einen kleinen Teil der Wirklichkeit. Ich glaube, das ist die Sache. Was ich höre, das ist alles durchaus korrekt, aber es ist halt eben nicht die ganze Wahrheit. Das ist eher die Sache, es wird zu sehr vereinfacht. Zum Beispiel wird immer vom weißen Fett geredet. Ja, das ist das Fett, was wir im Körper haben. Und selbst das ist heutzutage klar. Und das ist ganz neue Forschung der letzten paar Jahre. Es ist viel komplexer. Das ist nicht einfach nur ein Typ von Zellen, die einfach nur speichern, sondern es sind ganz viele verschiedene Zellen. Einige senden Signale, wie gesagt, andere verbrennen. Und die Summe, die macht nachher das Gesamtbild. Und natürlich wird vereinfacht und dann hauptsächlich dieser eine Aspekt, gerade in der Adipositas, wo diese Speicherzellen natürlich Überhand nehmen, beschrieben. Aber das ist deswegen nicht falsch. Also es ist nur, ich glaube, dass das Modell ist sehr viel komplizierter, als die Leute annehmen. Aber es ist nicht, dass es Halbwahrheiten sind. So weit würde ich nicht gehen, sondern es ist einfach, es ist viel komplizierter, als man denkt. Das wollte ich damit sagen.
Das ist erstmal sehr erfrischend zu hören, dass diese Tendenz, Dinge zu vereinfachen, nicht nur die Erkrankung an sich betreffen, sondern im Kontext von Adipositas bis auf das Zellniveau herunterreicht. Auch da tendieren die Leute dazu, Dinge zu vereinfachen und wichtige Aspekte zu übersehen. Wenn ich auch nochmal den Punkt, den Andi aufgegriffen hatte, auf den zurückkommen kann, dass während des Studiums, da hat man ja immer gelernt zum Beispiel, dass die Anzahl der Fettzellen konstant ist, dass einfach nur die Speichermenge sich ändert. Stimmt das oder können wir auch die Anzahl der Fettzellen im Körper verändern im Laufe der Zeit?
Ich muss ehrlich sagen, sie ist sicher zu einem gewissen Grade vorgegeben, aber sie kann verändert werden. Das ist jetzt die Antwort, die ich gebe. Es gibt immer noch Leute, die sagen, die Anzahl ist fixed. Ich bin relativ sicher, dass das nicht stimmt. Es gibt ein paar gute Daten, die populationsübergreifend sich das angucken. Und da sieht es tatsächlich so aus, dass unter Normalbedingungen es relativ klar ist, wie viele Fettzellen wir haben und dass die Zahl sich eigentlich unwesentlich ändert. Aber es gibt immer mehr Beispiele, zum Beispiel die einige Arten von Medikamenten ändern die Anzahl der Fettzellen. Die Glitazone, die für viele Jahre als Typ-2-Diabetes-Mittel eingesetzt wurden, die haben die Anzahl der Fettzellen verändert. Können wir gleich noch drauf kommen, das ist nämlich auch spannend, kleine und große Fettzellen. Deswegen, das ist eine schwierige Frage, aber da eigentlich hast du genau ins Wespennest gestochen. Es wird vieles angenommen, aber es ist wahrscheinlich personenabhängig. In einigen ist es relativ konstant, aber es gibt Bedingungen, wo sie auch verändert werden können. Wie viel man wirklich mit jetzt Ernährung und solchen Sachen machen kann, das ist eine andere Frage. Aber ich würde sagen, generell ist sie veränderbar. In welchem Maße kann ich keine ehrliche Antwort im Moment geben.
Wenn wir so als Chirurgen auf unser tägliches operatives Schaffen gucken, sehen wir ja mit unserem bloßen Auge, dass es wahnsinnig, schon rein vom optischen Angucken, wahnsinnig unterschiedliche Fettarten gibt. Die sehen ja ganz unterschiedlich aus schon. Farbe ist anders, fühlt sich anders an, sieht im Körper anders aus. Und offensichtlich, das wissen wir ja in den letzten Jahren vermehrt auch aufgrund der Forschung, in der du ja maßgeblich beteiligt bist, dass das auch unterschiedliche, Zellpopulationen, Zellmaterialien sind. Ist es denn überhaupt noch gerechtfertigt, von der Fettzelle zu sprechen, oder hat sich die Nomenklatur schon da total verändert bei euch in der Szene?
Also da möchte ich kurz, wir müssen jetzt ein bisschen unterscheiden zwischen Fettgewebe und Fettzellen.
Ja.
Dass die Fettgewebe sehen sehr unterschiedlich aus. Und das ist ja, was man makroskopisch im Gesamtbild als Chirurg sieht. Das ist aber gefährlich, daraus einen Schluss auf die Fettzellen zu ziehen. Denn, und jetzt kommt das Böse, im Fettgewebe selbst ist der Anteil der Fettzellen 20%. 80% sind andere Zellen. Ja? Also Fettgewebe ist nicht Fettzelle. Überhaupt nicht. Vom Volumen her, die Fettzellen sind sehr viel größer als andere Zellen, deswegen sind es vom Volumen her sehr, sehr viele. Wenn du aber auf die Zellzahl das normalisierst, also was da so an Zellen drin rumschwirrt im Fettgewebe, dann ist das nur ein Fünftel vielleicht. Ein Großteil der Zellen sind Immunzellen, Zellen für die Blutgefäße, Bindegewebe und solche Sachen. Und die führen zu diesen unterschiedlichen Formen und Farben. Auf der Ebene der Zellen an sich, die stimme ich dir zu. Es ist nicht so, dass es nur weiß gibt, sondern es gibt verschiedene Arten von Fettzellen. Inwieweit die sich aber unterscheiden lassen, so in ihrem Aussehen, das ist schwieriger. Also die braunen, von denen ich kurz geredet habe, diese Zellen, die Energie in Wärme umwandeln, also gespeicherte Energie in Wärme umwandeln, die sehen wirklich anders aus als die anderen Zellen. Aber die verschiedenen Typen an weißen Fettzellen, die ich auch eingangs besprochen habe, die zum Beispiel zum Körper signalisieren, vielleicht weniger Fett abgeben und so, die sehen zum Teil sehr, sehr ähnlich aus. Und da bin ich nicht so sicher, ob man jetzt schon sagen kann, die kann man unterscheiden. Ich denke, das Problem ist, es sind viele und wir sind jetzt erst gerade angekommen in der Einzelzellanalyse. Das heißt, dass wir wirklich Zellen einzeln betrachten können. Das konnten vorher eigentlich nur die Immunologen. Jetzt kann man es im ganzen Körper machen. Und jetzt erst können wir sagen, wie viele Subtypen es überhaupt gibt. Und jetzt erst sind wir in der Lage, wirklich die Zusammensetzungen zu erkundigen. Ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Okay.
Du sagtest ja am Anfang, dass Fettgewebe an und für sich eine sehr regulierende und eine notwendige Rolle im menschlichen Organismus, also wahrscheinlich auch in anderen Organismen, übernimmt, oder? Das Beispiel mit der Lipodystrophie, dass Patienten, die kein Fettgewebe haben, noch viel schlimmer erkrankt sind, hattest du erwähnt. Was passiert, oder ab welchem Punkt wird denn das Fettgewebe in dem Fall oder eine Ansammlung von Fettzellen problematisch? Ab wann und was muss dafür passieren, damit wir dann irgendwann sagen können, du sprachst ja auch von einem Organ in dem Zusammenhang oder andere hört man immer wieder, dass es ein endokrines Organ ist, also ein hormonproduzierendes Organ. Ab wann wird's problematisch oder verstehe ich da was falsch? Ich sehe dich schon.
Nee, gar nicht falsch, aber das ist eine super Frage und auch da gibt's tatsächlich keine Antwort. Es gibt Leute, also Fett ist dazu da. Fette sind rein biochemisch gesehen relativ gefährlich. Ja? Das sind hochreaktive Moleküle, die auch Zellen zerstören können. Und man spricht von der sogenannten Lipotoxizität, also der toxischen Wirkung von Fett. Das heißt, das Fett ist wahrscheinlich deswegen nötig, weil wir diese Fette müssen wir speichern. Der Körper mag das überhaupt nicht, wenn die frei herumschwirren. So, that's it, wenn man zu viel davon hat, dann wird es irgendwann problematisch. Jetzt ist aber die Frage, warum wird es problematisch? Denn diese Frage kann bisher keiner wirklich ganz seriös beantworten. Eine Möglichkeit ist, dass man kann sich das wie eine Tonne vorstellen. Irgendwann ist das Fass voll, ja, und dann fängt es an überzulaufen und dann landet das Fettgewebe plötzlich in anderen Organen und führt zu diesen Problemen, die wir assoziieren mit dem Übergewicht. Ja? Und jetzt kommt das Problem, warum ich deine Frage nicht beantworten kann. Dieser Tipping Point, das heißt also, wie viel Fett ist wirklich, ab wann wird es kritisch, ist komplett unterschiedlich. Es gibt Leute, die sind massiv übergewichtig und relativ gesund. Und bleiben lange gesund. Es gibt diesen Begriff der metabolischen gesunden Adipositas. Ich bin vorsichtig mit dem, weil das heißt nicht, dass die wirklich gesund sind, aber die werden auf jeden Fall nicht gleich so schnell krank. Und sagen wir mal, es ist eine verspätete Erkrankung, obwohl einige niemals krank werden. Es gibt Leute, die haben massives Übergewicht, die sind metabolisch perfekt gesund.
Der Begriff der Lipotoxizität ist sehr interessant, weil toxisch gleich Gift und die Dosis macht das Gift letztendlich, oder? Ab irgendeiner Menge an Fett scheint es ja irgendein Problem zu sein.
Ja.
Ich fürchte, ich kenne schon die Antwort auf die Frage, aber weißt du, was denn einem metabolisch Gesunden dann letztendlich zumindest in von einem metabolisch Kranken unterscheidet, in dem, was wir messen können?
Also es gibt ein paar Sachen, die wissen wir. Sicher eine Unterscheidung ist die Fettzellgröße. Das wissen wir schon sehr lange, dass metabolisch gesunde Leute kleinere Fettzellen haben. Das heißt also, sie haben zwar vielleicht die gleiche Menge Fett, aber die ist gespeichert in kleineren Zellen. Das ist sehr spannend, weil das passt sehr gut zu dieser Analogie mit der Tonne. Wenn wir sagen, eine Fettzelle kann eine gewisse Größe erreichen, dann fängt sie an, nicht mehr anständig zu speichern. Dann macht es natürlich Sinn, wenn Leute, die doppelt so viel Fett haben, doppelt so viel Fettzellen haben, dann ist das Fett einfach besser kontrolliert. Ja? Beweisen ist sehr schwierig, aber das scheint so zu sein. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, haben wir noch gar nicht drüber geredet, wo liegt das Fett? Es macht einen großen Unterschied, ob das Fett im subkutanen Bereich, also unter der Haut liegt, oder um den Darm herum im viszeralen Bereich. Das ist ganz klar, dass die Menge an Fett um den Darm herum sehr viel stärker mit den Erkrankungen wie Diabetes und so assoziiert ist, als die Menge an Fett, die zum Beispiel unter der Haut liegt. Und es gibt einige Fettdepots, wenn man da viel von hat, das ist sogar fantastisch. Da gibt es ein paar Studien aus England. Das Fett, was so zwischen den Beinen um die Genitalien herum am Hintern ist, das ist positiv assoziiert. Je mehr man davon hat, umso gesünder ist man. Das ist also ganz obskur. Keiner weiß so ganz genau, was das zu bedeuten hat. Nicht? Also ich würde sagen, einerseits die Fettzellgröße und damit wieder die Menge, weil die ist sehr, sehr unterschiedlich. und dann die Fettzelllokalisation. Und das Neueste ist jetzt auch noch die Zusammensetzung, weil wir sehen, dass Leute, die viele von diesen metabolisch aktiven Fettzellen, möchte ich sie mal nennen, also Zellen, die Energie verbrennen haben, das sind die, die generell gesünder sind. Also ich denke, drei Aspekte: Ort des Fettes, Menge der Fettzellen und ich nenne es seit Neuestem die Qualität des Fettes, weil es auch Immunzellen spielen da eine Rolle, wie die miteinander interagieren. Das sind so vielleicht die drei Faktoren, die darüber Aussage geben, ob jemand krank wird oder nicht.
Darf ich auf deinen letzten Punkt mal eingehen, die Qualität der Fettzelle? Ist das das, was wir so landläufig unter braunem Fettgewebe verstehen würden? Also mitochondrienreich, Energie, Verbrennung, hoch, solche Sachen?
Sicher eins davon. Ich hätte es bis vor 2 Jahren auch noch genauso unterschrieben. Mittlerweile, ich muss alle meine Aussagen immer wieder korrigieren, während die Forschung vorangeht. Braunes Fettgewebe definiert sich über ein ganz spezielles Protein, was eben diese Energie-Wärmeumwandlung erlaubt, nicht? Das UCP1, das ist als Uncoupling Protein 1 heißt das. Das macht einfach, das ist so wie ein Kurzschluss. Und dann wird halt einfach die Energie in Wärme umgewandelt. Wir haben aber jetzt mittlerweile, ist uns klar, dass es auch Fettzellen gibt, die katabolisch sind, also das heißt die Energie verbrennen, die das komplett ohne UCP1 machen. Deswegen weiß ich im Moment nicht ganz, was die richtige Nomenklatur ist. Vielleicht könnte man sich, weil wir wollen ja hier aktuell sein, auf den Namen katabolische Fettzellen einigen. Das ist der Terminus, den ich versuche, habe ich jetzt verwendet, fangen jetzt andere an auch zu verwenden. Das heißt Fettzellen, die Energie verbrennen. Das sind aber nicht notwendigerweise die wirklichen braunen Fettzellen.
Ja, interessant. Also
komplexer zu sein.
Ich möchte jetzt nochmal kurz nachhaken, weil das ist ja so ein Thema, das unter diesen ganzen Lifestyle-Perfektionisten hoch gehandelt wird. Braunes Fettgewebe nochmal für unsere, also Entschuldigung, früher genanntes braunes Fettgewebe für unsere Hörerinnen und Hörer, das ist ja nur ein ganz geringer Anteil der Gesamtmasse.
Aber das ist eben genau das Problem, nicht? Das braune
Fettgewebe
haben wir relativ wenig von.
Ja.
Aber diese katabolen Fettzellen, von denen ich gerade gesprochen habe, die sind nicht in diesen großen Blöcken im Fettgewebe, gerade so im Halsbereich, im Nackenbereich zu finden, sondern die sind überall zu finden. Mhm. Aber eben, das ist eine unter vielen. Ja, dann haben wir da 20 Fettzellen und eine davon ist katabolisch. Mhm. Und das ist uns jetzt klar, die existieren auch. Deswegen muss man die in Betracht nehmen. Und deswegen finde ich diesen Qualitätsaussage eigentlich ganz gut, weil es ist eine Summe von einzelnen Fettzellen. Und wie die Zusammensetzung ist, macht die Qualität aus. Das Fettgewebe ist tatsächlich eher etwas, was in Patches, was das deutsche Wort, in verschiedenen Haufen vorkommt, in ganz bestimmten Regionen. Wie gesagt, Schulterblatt, Halsbereich, zum Teil ein bisschen weiter runter auch. Aber das ist nur ein kleiner Teil. Obwohl auch da ist klar, je mehr man davon hat, umso gesünder ist man. Also diese Daten sind eindeutig, nicht? Also der Zusammenhang zwischen der Menge an braunen Fettzellen und Gesundheit ist ziemlich gut gegeben. Also
und da war jetzt nochmal meine Frage, die in diese Richtung geht. Diskutiert wird unter diesen Lifestyle-Perfektionisten ja, wie kann ich den Anteil dieser Verbrennungsmaschinerie durch Veränderung meiner Lifestyle-Habits, meiner Gewohnheiten verändern? Zum Beispiel, keine Ahnung, Kaltwasser-Exposure.
Ich wusste, dass das kommt.
Ja, ist ein heiß diskutiertes Thema.
Ist ein wirklich heiß diskutiertes Thema. Da die Zahl wirklich korreliert.
Ich frage einen Freund.
Es ist eine wirklich gute Frage. Es ist klar, dass wir mehr von diesen Zellen haben, wenn es draußen kälter ist. Ja? Kälte stimuliert die. Andererseits gab es jetzt mehrere gute Studien mit zum Beispiel diesen Kaltwasserschwimmern, die im Winter schwimmen gehen. Nicht? Und da ist es nicht so eindeutig, dass die wirklich mehr von diesen braunen Fettzellen haben. Mhm. Komischerweise, weil es gibt viele gute Studien, die zeigen, dass wenn man regelmäßig sich der Kälte aussetzt, dass man tatsächlich mehr von diesen Zellen hat. Ich kann es nicht erklären, woran es liegt. Vielleicht ist die Zahl der Leute zu klein, vielleicht sind die Leute, die im Winter ins Eiswasser gehen, schon eine seltsame Kohorte an sich, nicht? Die man schwer kontrollieren kann. Ich weiß es nicht. Ich hatte da gedacht, diese Studien sind relativ neu, die sind erst vor 2-3 Jahren rausgekommen. Camilla Scheele aus Dänemark ist da die führende Person. ich hätte erwartet, dass man es da sieht. Das ist ein bisschen schade für die Leute mit Lifestyle-Intervention, dass das Kaltwasserschwimmen scheinbar so nicht funktioniert. Es gibt aber, ich weiß, in Holland einige Leute, die probieren gerade dieses regelmäßig kalt duschen, das erhöht das die Anzahl der Fettzellen. Es ist bisher nichts publiziert, ich warte noch. Vielleicht habe ich auch was übersehen, aber ich glaube, die Datenlage ist da noch etwas dünn.
Würdest du dann kalt duschen anfangen, wenn die Daten überzeugend wären?
Ich bin der Meinung, Kälte ist in jedem Fall nicht schlecht. Man muss das mal unabhängig vom braunen Fett sehen.
Mhm.
Wir wollen doch Energie verbrennen. Und dafür rennen wir ins Fitnessstudio. Wenn wir die Temperatur im Haus um 2 Grad runterdrehen, verbrauchen wir ein ganzes Stück mehr Energie, vor allem, wenn wir nicht uns nicht gleich super warm anziehen.
Nein, ja.
Also ehrlich, es ist deswegen ist Schwimmen ja auch relativ gut, weil man sehr viel Wärme verliert. Das ist ja nicht das Schwimmen macht auch einen Teil der Energie aus, aber alleine der Wärmeverlust führt zu Energieverbrauch. Und wenn wir bei Übergewicht reden, dann geht es um wie viel raus und wie viel reingeht. Und das heißt, da ist erhöhter Verbrauch. Insofern ist das in jedem Fall wahrscheinlich nicht schlecht. Und nicht unbedingt, weil ich mein braunes Fett erhöhen will, sondern weil ich denke, dass es vom Energieverbrauchsansatz nicht doof ist, sich der Kälte auszusetzen.
Dabei ist
Singapur längst nicht sonderlich schlau, nicht? Weil hier ist natürlich dauerhaft 31 Grad.
Da wird es schwierig mit dem Freiwasser kalt schwimmen.
Nee, hier, das Wasser hier hat 29 Grad hier drumherum. Also das wird nichts.
Okay.
Ich muss aber meine Hosts, meine Mithosts und den Chefhost ein bisschen ermahnen, weil jetzt kommen so ein paar Insights. Normalerweise führen wir ja ein sehr, sehr freies Gespräch. Das machen wir jetzt auch, aber Marco hat sich hier Riesenmühe gegeben und hat so ein Skript erarbeitet, an das wir uns halten können, damit auch wirklich alle Fragen unserer Zuhörer beantwortet werden. Und oh Wunder, es hat vielleicht 1,5 Minuten gedauert und zack ist man weg von diesem Riff. Deswegen würde ich euch beide sehr gerne dazu einladen, dass wir nochmal zu dem Thema Fett als Organ kommen, Hungergefühl und so weiter. Also ich glaube, das interessiert die Zuhörer sehr.
Ja, Tarek, das weißt du ja, dass ich das so oder so gemacht hätte. Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Ja, ich meine, der ist echt streng heute.
Ja, das ist irgendwie, also zu Recht natürlich. Christian, du hattest von Stoffen gesprochen, die von dem Fettgewebe produziert werden. Und du hattest von Hormonen und Botenstoffen gesprochen und das Leptin erwähnt. Das Leptin hat ja damals so die erste Goldrauschstimmung in der Pharmaindustrie ausgelöst. Ah, wir haben Möglichkeiten, Adipositas medikamentös zu behandeln. Das ist ja dann spektakulär gescheitert, letztendlich muss man sagen, im Rückblick. Dieses Leptin scheint ja nicht der einzige Stoff zu sein, wenn wir über Lipotoxizität sprechen. Da scheinen ja auch noch andere Stoffe zu sein, die jetzt nicht in der Summe oder in der Dosis dann gesund sind. Über was für Stoffe sprechen wir da?
Also wenn wir über Lipotoxizität reden, reden wir tatsächlich wahrscheinlich über die Fettsäuren an sich, nicht? Aber vielleicht meinst du jetzt die anderen Hormone. Das Fettgewebe sezerniert eine Reihe von Hormonen. Das eine andere wichtige, wir möchten jetzt nicht durch die ganze Liste gehen, ist das Adiponektin, das sicher auch viele vielleicht mal gehört haben. Das ist ein Stoff, der tatsächlich sehr stark mit Insulinsensitivität, also mit Diabetes assoziiert ist. Hohe Adiponektin-Level sorgen dafür, dass man einen besseren Glukosestoffwechsel hat. Um das mal vereinfacht zu sagen, und es gibt tatsächlich wohl Subtypen von Fettzellen, das ist auch relativ neue Daten, die besonders viel Adiponektin machen. Da sind wir wieder bei der Qualitätsangelegenheit, dass wenn wir mehr von diesen Zellen haben, ist scheinbar unser Zuckerstoffwechsel besser. Das ist jetzt auch bewiesen noch nicht, weil wir wissen erst seit kurzem, dass es diese Zellen gibt und man müsste natürlich jetzt sie erstmal entfernen oder modifizieren oder irgendwas, um zu zeigen, dass das einen kausalen Zusammenhang hat, aber der Schluss ist schon nah, dass die Menge an diesen, da wir wissen, dass die Menge an Adiponektin tatsächlich einen Einfluss hat, dass eben die Menge dieser Adiponektin oder Hochadiponektin produzierenden Zellen eben auch entscheiden kann, wie schnell werden wir diabetisch zum Beispiel, als eine Sache. Ne? Aber du hast schon recht, das Leptin, das in Mäusen funktioniert es sehr gut. Man muss jetzt fairerweise sagen, es gibt Patienten mit einer Leptinmutation, für die ist das Leptin genial. weil die kann man wirklich behandeln damit. Das ist natürlich für die Pharmaindustrie nicht sonderlich gut gewesen, weil das sind vielleicht ein paar hundert in der Welt, wenn es ist. Aber für diese Leute ist das Leptin super. Ansonsten hat es so direkt nicht geklappt mit dem Leptin, ja.
Entzündungsstoffe hört man immer wieder, Inflammationszusammenhang.
Ja, das ist das ist auch ein Aspekt, wo wir wieder über Qualität reden. Es ist eindeutig, dass ungesundes Fettgewebe, wovon viele große sind, oft auch sehr entzündet ist. Das heißt, da haben wir eine Entzündungsreaktion. Ist die Entzündungsreaktion jetzt einfach nur ein Teilnehmer, der keinen großen Einfluss hat auf die Entwicklung der Erkrankung, oder ist sie tatsächlich kausal involviert? Über Jahre hat man gedacht, die Entzündungsreaktion ist der Treiber der Erkrankung. Es gibt durchaus auch Tiermodelle. Allerdings alle Strategien, Entzündung im Fettgewebe zu verändern, um dann ein verbessertes, ja, trotz Übergewicht verbesserte Gesundheit zu haben, sind eigentlich, wenn wir ehrlich sind, gescheitert. Deswegen auch da kann ich keine abschließende Sache geben, aber es ist eher unwahrscheinlich, dass die Entzündung jetzt so relevant ist bei der ganzen Angelegenheit. Kann halt sein, dass die einfach, das ist eine Schutzreaktion des Körpers auf zu viel Fett. Der Körper reagiert generell, bei der Atherosklerose ist ja genauso, ne? Da wird versucht, diese Lipoproteine wegzufangen mit Makrophagen, und dann bilden sich diese Schaumzellen, die dann eben im Endeffekt diese Ablagerungen machen, ne? So könnte man sich im Fettgewebe auch vorstellen, und dann ist es nicht notwendig ein Treiber der Erkrankung, sondern einfach eine Schutzreaktion des Körpers, die parallel abläuft, die wir natürlich sehen, aber die nicht notwendigerweise, wenn man die entfernt, dass dann plötzlich man wieder gesund wird. Das ist dieses Problem Kausalität, Korrelation. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig mit meinen Aussagen. Wenn zwei Dinge miteinander verknüpft sind, also korrelieren, heißt das noch lange nicht, dass die beiden Dinge kausal zusammenhängen. Und das ist sicher was leicht mal falsch gemacht wird, gerade im populärwissenschaftlichen Bereich.
Ah, das ist interessant. Das ist mir auch neu, weil es klingt für uns als Chirurgen immer so plausibel, weil, wie der Andi ja schon sagte, wenn wir laparoskopieren, also eine Operation, eine Bauchspiegelung machen, dann ist es einfach so, dass bei Patienten mit metabolischem Syndrom, also Blutzuckerkrankheit und anderen Dingen, das Fettgewebe, das viszerale Fettgewebe, das Bauchfettgewebe viel kontaktvulnerabler ist. Also das blutet schneller, das zerfällt schneller, das ist weniger stabil, das ist so. Ist für uns immer ganz klar, ja, also Fettgewebe und Entzündung und Inflammation, klarer Zusammenhang. Aber ja, es macht natürlich ja Sinn, wie du das sagst. Hat es Kausalzusammenhang oder ist das einfach nur ein Bystander-Effekt? Ja. So verstehe ich
also
das.
Wenn es wirklich kausal zu sein, dann sollten wir mit antiinflammatorischen Ansätzen eigentlich die Diabetes behandeln können. Was aber, es ist ja versucht worden. Es gibt ja x Studien zu diesen. Da sind ja Medikamente entwickelt worden, TNF-Alpha-Blockade im Fettgewebe, alles möglich. Es ist alles, hat es nicht für die Diabetes nicht viel gebracht. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch eine Rolle spielt. Ich will da jetzt nicht eine 0-1-Antwort geben. Da wir immer noch nicht ganz hundertprozentig verstehen, warum Übergewicht tatsächlich zu den metabolischen Erkrankungen führt, kann es auch eine Summe von ganz vielen kleinen Faktoren sein. Und dann ist es natürlich extrem schwierig, das aufzuschlüsseln, nicht?
Also es sieht im Moment nicht so aus, als könnten wir dagegen impfen. Dann, wenn die Immunzellen nicht so eine wichtige Rolle spielen, weil das ist ja naheliegender, oder? Das in was man jetzt unter dem Begriff Impfen jetzt versteht, aber wenn Immunzellen da eine kausale wichtige Rolle spielen würde, wäre das ja wahrscheinlich ein Aspekt, den die ein oder andere Gruppe verfolgen würde wissenschaftlich.
Es wird sicher noch wissenschaftlich verfolgt, und ich möchte also wirklich keine abschließende Aussage machen, weil wir haben unsere Meinung über das Fettgewebe wirklich alle paar Jahre ändern müssen, und ich finde das ja auch okay in der Wissenschaft. Wir kriegen neue Ideen, wir machen neue Experimente, wir verstehen mehr, dann müssen wir halt unsere Hypothesen überarbeiten, nicht? Das wäre schrecklich, wenn sie auf ewig korrekt wären, dann hätten wir alles erledigt. Aber es sieht im Moment nicht danach aus, als wäre das wäre wirklich der Effekt. Was sicher ein bisschen verloren gegangen ist, ist diese Fettzellgröße. Ich hatte es nur, sorry, dass ich da jetzt gerade bringe, aber das ist sicher ein Aspekt, der viele Leute interessiert. Die Glitterzone haben fantastisch funktioniert, was Diabetesbehandlung angeht. Ne?
Das ist eine Medikamentengruppe, richtig?
Das ist eine Medikamentengruppe. Und was die tun, ist Fettzellneubildung ganz stark stimulieren. Und unter diesen Medikamenten hat man oft auch ein bisschen Gewichtszunahme gehabt. So 3, 4, 5 Kilo. Aber eine absolut perfekte Blutzuckerkontrolle. Gut, die sind natürlich aus anderen Gründen verschwunden, wegen Nebenwirkungen und all solchen Sachen. Aber da hat sich ganz eindeutig gezeigt, wenn du die Zahl der Fettzellen erhöhst, hast du eine viel bessere Stoffwechselkontrolle danach. Ja? Also das war sicher ein ganz wichtiger treibender Faktor. Und das ist so eine Sache, die ist verschwunden. In allen medikamentösen Ansätzen, die wir im Moment für Typ-2-Diabetes haben, ist die nicht mehr drin. Ja? Und das ist eine Sache, die ich persönlich für relativ wichtig erachte, weil da kommen wir wieder zurück zu diesem Speicherproblem. Ja? Das zeigt uns, dass diese Speicherung des Fettes ist ein ganz relevanter Faktor. Und deswegen ist Sport vielleicht auch gut, weil Sport führt natürlich dazu, dass Fett verbrannt wird und es fängt vielleicht so Spitzen weg von Fetten, die toxisch sind. Ich begebe mich jetzt hier wirklich auf unsichere Basis. Es gibt wahrscheinlich Experten, die sagen, na, vorsichtig, aber es ist halt so, wir wissen es noch nicht. Ne?
Aber finde ich ja jetzt eine hochinteressante Information, die Tatsache, dass wir Fettzellen vermehren, quantitativ vermehren, führt zu einer Verbesserung der metabolischen Situation, obwohl wir ja davon ausgehen, dass das übermäßige Fett an sich ursächlich ist für dieses metabolische Problem.
Moment.
Oder assoziiert.
Ja, vorsichtig. Und jetzt kommt dieser Fehlschluss, den viele machen. Wir vermehren die Anzahl an Fettzellen, aber die Menge an Fett, die im Körper ist, haben wir damit ja nicht vermehrt, sondern nur die Anzahl an Zellen. Das heißt, ist es ein Kilo Fett auf 1 Million Zellen? Das passt jetzt überhaupt nicht. Entschuldigung, die Zahl kommt mir falsch. Ja, also bitte nicht nachrechnen. Aber sagen wir mal, du hast 1 Kilo Fett auf 1 Million Zellen oder 1 Kilo Fett auf 2 Millionen Zellen. Ja, dann sind die Zellen einfach nur kleiner und sind vielleicht besser da drin zu speichern. Aber deswegen ist man nicht dicker, notwendigerweise, nicht? Sondern es ist einfach nur eine andere Speicherform. Ja, das ist der Fehlschluss, den viele machen. Wir haben mehr Fettzellen, also sind wir dicker. Nein. Die größte Menge der Fettzellen sind diese Fette an sich, nicht? Und die ergeben sich ausschließlich aus dem Energiestoffwechsel. Das heißt, wie viel wir essen und wie viel wir verbrauchen. Die Zahl der Fettzellen hat da überhaupt gar keinen Einfluss drauf auf unser Gewicht. Die zeigt nur, wie viel Fett pro Zelle gespeichert ist. Und das bringt wieder Markus' Frage zurück, ne? Gibt es da irgendwo eine Grenze?
Ja, und vor allen Dingen, also der Gedanke, der sich jetzt wieder für mich als klinisch aktiver bariatrischer Chirurg stellt, wo wir ja häufig die Problematik haben mit der Indikationsstellung der Therapie, oder? Wann müssen wir therapieren und wann nicht? Da halten wir uns ja seit gefühlten 30 Jahren mit dem Body Mass Index auf, der ja nachweislich ein denkbar schlechter Parameter ist, letztendlich, um vorherzusagen, wer auf die Therapie anspricht oder nicht. Wir wissen, dass Patienten mit Diabetes vollkommen unabhängig vom BMI zum Zeitpunkt der Operation gute oder weniger gute Ergebnisse zeigen. Ist es deiner Meinung nach denkbar, wenn wir uns auf das Niveau der Fettzelle oder Fettanzahl, Zahl der Fettzellen, wäre das eine mögliche Alternative, um möglicherweise in Zukunft, und das ist a long shot, aber wäre das ein möglicher Marker, um zu unterscheiden, welcher Patient denn jetzt womöglich eher eine therapeutische Intervention benötigt als jemand anders, in irgendeiner Form das zu objektivieren, weil wir haben ja gar nichts. Wir haben keine molekularen Marker, ich kenne keine Gene oder Kandidatengene im Moment. Wäre eine Fettbiopsie im weitesten Sinne etwas, wo man sagen könnte, das könnte uns in Zukunft, also ist nicht total abwegig anzunehmen, dass das helfen würde zu entscheiden?
Das ist überhaupt nicht abwegig, ganz im Gegenteil. Wir haben mit dem Matthias Blüher, den du ja sicher auch kennst, aus Leipzig, ein bekannter Adipositas-Forscher und Endokrinologe, ist selbst auch ärztlich tätig, große Kohorten jetzt uns angeschaut von bariatrischer Chirurgie mit Follow-up. Das heißt, wir gucken also auf die Fettgewebsbiopsie zum Zeitpunkt
vor der Operation.
Vor der Operation, kurz nach der Operation, nach initialem Gewichtsverlust und dann ein Jahr später. Und wir haben um die 300 bis 400 Patienten da drin. Das ist also mittlerweile ganz gute Zahlen. und natürlich eine Gruppe von, wie du gesagt hast, Leuten, die gut ansprechen und Leuten, die schlecht ansprechen. Und tatsächlich sehen wir Unterschiede in der Zusammensetzung im Fettgewebe, in denen die schlecht und die gut ansprechen. Es ist noch nicht an dem Punkt, wo ich das als Marker verwenden würde, sagen würde, es ist ein Marker. Aber ich denke, das ist bei weitem nicht ewig entfernt, weil durch diese, exakt was du gesagt hast, durch diese Granularität, dass wir jetzt auf die Fettzelle runtergehen können, auf die Zusammensetzung runtergehen können. Das Gesamtfettgewebe, das haben viele über Jahre probiert, das reicht nicht als Aussage. Aber diese Aufschlüsselung der Zusammensetzung, die scheint zumindest unterschiedlich zu sein. Inwieweit das dann prädiktiv ist, ist natürlich der nächste Schritt. Man müsste jetzt im Endeffekt eine Studie machen, wo man guckt, dass man die Leute einteilt, nicht? Aber das wird kommen. Das ist nicht weit entfernt. Und ich denke, eine Fettbiopsie als Marker, als Biomarker ist in so einem Fall bei so einer Option auch gar nicht so problematisch.
Darf ich nur fragen? Aus welchem Fettgewebe kam das?
Ja, das wollte ich auch gerade genau fragen.
Ja, das Schöne ist, das subkutane Fettgewebe ist leider nicht sonderlich aussagekräftig, muss man in dem Fall feststellen. Wir haben immer subkutan und viszeral, also Bauchfett und Unterhautfett. Und das ist leider das viszerale Fett, was etwas schwieriger heranzukommen ist, was das prädiktivere ist. Aber im Endeffekt gebe ich dir recht, ne? Wenn wir einen prädiktiven Marker hätten, das wäre genial. Dann könnten wir entscheiden, wer vielleicht besser auf GLP-1 erstmal geht oder eine andere Adipositas-Therapie und wer hochgradig profitiert von einer bariatrischen Chirurgie. Ne? Wir haben auch die Leute, die fantastisch darauf ansprechen. Genauso haben wir übrigens Leute, die nicht auf GLP-1 ansprechen. Das versteht heutzutage auch noch kein Mensch, warum dem so ist. Das ist wirklich die Frage, welcher prädiktive Marker, welchen können wir entwickeln? Und ich glaube, dass eine Fettgewebsbiopsie wahrscheinlich eine Chance hat, das zu machen. Blut, wenn es das ginge, das wüssten wir schon. Also es wird wahrscheinlich auf eine Biopsie rauslaufen. Aber müssen wir sehen.
Ja, spannend, weil der heilige Gral letztendlich der Adipositas-Therapie oder bei irgendeiner Form der Ressourcensteuerung brauchen wir ja, wenn wir die Prävalenz der Erkrankung mittlerweile jetzt mal betrachten, werden wir ja mit den therapeutischen Maßnahmen, die wir haben, sowieso das Problem nicht lösen. Da brauchen wir sowieso Prävention. Aber es braucht irgendeine Form der Triage letztendlich. Mhm. Und da sind wir aktuell, also zumindest im klinischen Alltag noch weit weg und haben uns in den letzten 20, 30 Jahren auch nicht wirklich weiterentwickelt, muss man sagen.
Nein, stimmt schon. Und ich glaube aber, das ist eben das, was ich meinte. Durch diese besseren molekularen Analysen, die Einzelzellen, kommen wir jetzt vielleicht dahin. Wie gesagt, Blut wurde über Jahre probiert. Das hat nicht wirklich funktioniert, Blut als Marker zu nehmen. Blut ist wahrscheinlich auch zu variabel, sei es Fette oder sei es Moleküle, die da drin rumschwimmen. Und deswegen denke ich, muss man sich solche Sachen angucken. Und also die Daten sind relativ eindeutig, ne? Also man kann tatsächlich, schon gewisse Vorhersagen machen anhand der Fettzellzusammensetzung. Wie gesagt, das muss man dann klinisch noch validieren. Aber es ist nicht so, dass das jetzt absolute Zukunftsmusik ist, sondern ich denke, wir werden da in relativ naher Zukunft gucken, wie gut sowas als Marker funktioniert. Und wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass ich es für eine Diabetes, da wirst du eine Fettgewebsbiopsie nicht machen, aber bei einer wirklich massiven Adipositas, wo der Druck auch sehr hoch ist, ist vielleicht so eine Biopsie eine akzeptable Einstieg, um eine Vorhersage darüber zu machen, wie gut nachher der Effekt ist. Durchaus okay, aber das müssen die Ärzte beurteilen. Das ist eine Risikoabschätzung, die ist für mich dann wieder etwas schwieriger.
Da muss man es ja auch überall messen können. Ne? Also das kommt ja noch dazu. Also wir können ja nicht alle Gewebeproben in Zukunft nach Singapur schicken. Also können wir, aber
eben. Ja, das können mittlerweile viele Leute, das sind nicht nur wir.
Ah, es ist nicht mehr so speziell. Ich habe es noch in Erinnerung, dass, also okay, das ist aber wieder wahrscheinlich was anderes. Fettzellkulturen sind nicht so trivial gewesen lange Zeit.
Also wir waren die Ersten, die Fettzellheterogenität beschrieben haben. Wir haben tatsächlich die ersten Paper. Es gab nicht viele, die das im Menschen konnten. Aber mittlerweile ist das relativ, wir haben das auch relativ viel weitergegeben. Also mittlerweile können das viele, viele Gruppen auch machen.
Okay.
Ich möchte gerne noch mal einen weiteren verzweifelten Versuch unternehmen, unseren Chefhost aus dem Forschungshimmel zu holen und zu seinem Skript zu bringen, indem ich mal folgende Frage habe.
Ich mache nie wieder ein Skript. Nie wieder mache ich ein Skript.
Habe ich gleich gesagt.
Ja. Wann werden Fettzellen denn zum Problem? Also Stichwort Bauchfett oder Entzündungsreaktion.
Es gibt da keine eindeutige Antwort. Die sind absolut personenabhängig. Bei einigen Leuten ist es sicher eine gewisse Größe, aber da kann ich keine Zahl nennen. Je größer, desto höher die Chance, dass sie zum Problem werden. Aber wie gesagt, es gibt Leute, die wiegen 200 Kilo, ja, bei einer normalen Körpergröße und sind metabolisch komplett gesund. Deswegen gibt es da keine standardisierte Antwort. Und es gibt Leute, die haben ein relativ normales Gewicht und sind nur knapp übergewichtig und werden metabolisch krank. Es ist einfach tatsächlich, man kann nicht so einfach sagen, ab einer Menge von Fett oder ab einer Größe von Fettzellen wird es problematisch. Was definitiv ist, je größer die Fettzellen, umso höher die Chance, dass es problematisch ist und je mehr vom Fett. Aber das ist die einzige Aussage, die wir im Moment treffen können. Zum Beispiel hier im asiatischen Raum, wo ich jetzt bin, nicht? Da ist ein BMI von 25 und ich bin nicht der Meinung, dass der BMI so schlecht ist, ne? Schon ein Risiko, da ist das Risiko schon verdammt hoch für Typ 2 Diabetes bei Asiaten, während das bei Europäern noch relativ normal ist, ne? Das heißt, es ist komplett verschoben bei denen. Die fangen viel früher an, krank zu werden, bei einer kleineren Fettzellgröße und einer kleineren Fettmenge. Hat auch noch nie jemand studiert. Ist natürlich auch spannend, könnte die Frage vielleicht beantworten, wenn man das noch mit reinnimmt, dass man so das Problem besser versteht. Aber ich weiß, die Hörer wüssten es gerne, ich kann das sehr gut nachvollziehen, aber leider, da seriös kann man das nicht, die Antwort nicht geben.
Als Laie würde ich jetzt sagen, ich muss noch mal eine Anschlussfrage stellen, als Laie würde ich jetzt sagen, die Rolle der Fettzellen wird vielleicht dort überbewertet?
Nein, ich glaube, wir haben, die Rolle der Fettzellen kann garantiert nicht überbewertet werden. Sie sind auf jeden Fall relevant, weil sie sind entscheidend. Nur, wie gesagt, wir müssen eben diese ganzen Sachen zusammenbringen. Das ist eben nicht nur ein Typ von Fettzellen, sondern es ist eine ganze verschiedene Art von Fettzellen. Und scheinbar, wenn man ein paar von den, sage ich, mache jetzt mal ein Beispiel, ja, man hat ein mehr von den Katabolen, dann kann man sich ein etwas größere weiße Fettzellen erlauben, ja, ja. Und dann gibt es jetzt Leute, die haben mehr von denen, und dann kann man sich mehr von den weißen erlauben. Subkutanes Fettgewebe, wenn man etwas mehr davon hat, scheint das auch eher zu schützen. Das heißt, dann kann man sich vielleicht auch etwas größere Fettzellen an anderer Stelle. Und das ist eine Kombination von ganz vielen Faktoren. Und deswegen ist es so schwierig, so eine Aussage zu treffen. Ja, das Fettgewebe ist absolut essentiell, weil das ist die Kontrolle des Fettes. Aber wenn eben ein anderer Faktor, der vielleicht positiv ist, mehr Adiponektin-positive Zellen, dann kann man sich vielleicht etwas größere Fettzellen erlauben. Aber deswegen ist es so schwierig zu sagen, ab dieser Größe, 300 Mikrometer oder sowas, wird es problematisch, weil bei einigen Leuten, die eben viele von den anderen Zellen haben, ist es dann noch nicht problematisch. Ja, das ist das, worauf ich hinaus will.
Also mir wäre es als, jetzt wo mein Skript ja schon ein, zweimal erwähnt worden ist, noch wichtig darauf hinzuweisen, dass die Frage an einen, der sich seit 30 Jahren mit der Wissenschaft der Fettzelle beschäftigt, ob die Bedeutung der Fettzelle überbewertet ist, nicht in meinem Skript stand.
Moment, hier steht's doch.
Nee, vollkommen okay, da kann ich gut mit leben. Nein, es ist ja eine valide Frage. Es ist ja eine valide Frage. Ich denke nur, der Fakt, dass ohne Fett wir sofort krank werden, ist eindeutig. Diese Fettzellen sind absolut essentiell. Wir haben evolutionär zwei Aspekte. Wir sind in der Lage zu speichern und damit können wir über gewisse Zeit eben auch ohne Nahrung rauskommen. Das ist ein riesiger evolutionärer Vorteil. Ich habe auch eine Tendenz zum Übergewicht, glaubt's mir. Wir haben hier mit einem evolutionären System zu tun, was dafür gesorgt hat, dass wir Fett anlegen können. Denn wenn es kein Mammut gab, um mal plakativ zu sein, sind die Leute, die nicht speichern konnten, irgendwann aus dem Genpool verschwunden. Also sind wir eigentlich die das besser überlebt haben. Ja, das ist nur in der jetzigen Situation leider nicht so ganz ideal, weil es gibt jetzt halt überall Essen. Also da haben wir einen evolutionären einfach einen Nachteil. Das ist, dass das, was damals gut war, heutzutage nicht mehr relevant ist. Und deswegen, wenn es mal dann wirklich nichts zu essen gibt, dann sind alle Leute, die gut Fett haben, besser dran, sage ich nur. Es ist auch relativ klar, eine gewisse Menge an Fett schützt auch vor einer schweren Erkrankung zum Beispiel, nicht? Jetzt mal, um das etwas zu entstigmatisieren, weil man gewisse Reserven hat, mit denen man noch länger leben kann.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, dass es jetzt zur Aufnahmezeit in Singapur bald 11 Uhr ist. Ist das richtig?
Ja.
Und ich könnte dir noch stundenlang zuhören, auch bis Mitternacht noch. Aber ich habe noch 2, 3 Fragen, die mir tatsächlich wieder unbedingt stellen möchte.
Aber nur, wenn die Skriptpolizei gibt.
Ja.
Harik?
Schweigen. Nein, nein, der wird schon, der macht schon.
Selbst wenn ich jetzt sage, nein, das ist ihm doch egal.
Ja, das stimmt. Ja, stimmt natürlich. Ist mir vollkommen Wurst. Du hattest ja von den wir hatten über Ort, Größe der Fettzellen gesprochen und über die Qualität der Fettzellen, oder? Und Größe der Fettzellen nehme ich jetzt mal an, da zählt im weitesten Sinne auch die Anzahl der Fettzellen mit. Darüber hatten wir ja auch gesprochen.
Naja, aber es gibt ja zusammen, nicht? Bei einer gewissen, wenn du eine gewisse Fettmenge hast, dann ist die Anzahl der Fettzellen bestimmt die Größe.
Ja, und jetzt haben wir über braune, weiße, beige, kleine, große Fettzellen gesprochen. Ist denn das Schicksal einer Fettzelle festgelegt? Also bleibt eine weiße Fettzelle vom Anfang bis zum Ende immer weiß oder kann die sich auch je nach Bedarf in eine braune umwandeln und umgekehrt?
Fantastische Frage. Das ist eine fantastische
Ich weiß,
Frage.
Deswegen wollte ich sie auch ich unbedingt
da,
stellen.
Da brauche ich leider 2, 3 Minuten für. Also, wir
du
haben, das ist eine hochkomplizierte Frage. Wir haben gezeigt mit Mausmodellen, dass tatsächlich die Fettzellen sich umwandeln können. Ja? Dass tatsächlich weiße in braune umgewandelt werden können. In einem gewissen Zeitrahmen. Ich bin immer noch nicht ganz sicher. Das kann natürlich passieren, indem eine weiße Zelle das Fett abgibt, erst sich dedifferenziert, spricht man von, sich wieder in den Zellvorläufer-Ursprung zurückgibt und dann wieder in die braune Fettzelle geht. Das ist nicht auszuschließen. Jetzt habe ich neulich auf einem Kongress ein Bild gesehen, und zwar ging es um braune Fettzellanalyse. Das ist ein sehr trauriges Schicksal. Da ist ein junger Mann über Nacht auf einer Parkbank eingeschlafen und ist praktisch halb erfroren ins Krankenhaus gekommen und ist dann gestorben. Alles braun, das gesamte Fettgewebe. Also selbst das Viszerale, ja, das, was normalerweise eigentlich gar nicht braun. In 24 Stunden oder nicht mal 24 Stunden, in 8 Stunden auf einer Parkbank in Schweden irgendwo, in der Zeit kann ich sich nicht eine Zelle abbauen und eine neue Zelle bilden. Das geht nicht. Das spricht immer mehr dafür, dass diese Zellen sich tatsächlich umwandeln können. Ich habe keinen Beweis, ne? Das sind nur einzelne Daten aus Tieren und dann aber Menschen kannst du das sowieso nicht zeigen, weil ich kann ja nicht Menschen Zellen markieren und dann gucken, was mit den Zellen passiert. Das ist praktisch unmöglich, das experimentell durchzuführen. Aber alles deutet darauf hin, dass eine unglaubliche Flexibilität in diesem System ist. Das heißt also, diese Zellen, und das macht es jetzt dann wieder sehr spannend, wenn wir verschiedene Typen haben, scheinbar können die sich ineinander umwandeln. Ich lehne mich etwas aus dem Fenster, aber die Daten deuten tatsächlich darauf hin. Und das heißt natürlich, wir können unsere Zusammensetzung ändern. Und das wiederum ist natürlich die Frage jetzt, wie machen wir das, nicht? Da die Kälte wurde schon erwähnt, die bringt es da sicher. Also man sollte nicht sich auf der Nacht auf die Parkbank legen. Das ist sicher nicht der schlauste Weg, aber es scheint zu gehen. Also das gibt uns natürlich wieder Hoffnung für mögliche Ansätze pharmakologischer Art oder anderer Art.
Gibt es denn da konkrete Ansätze? Also ich meine, wenn es einer weiß, dann du wahrscheinlich mit also wie weit sind wir jetzt davon entfernt, medikamentöse Therapien zu entwickeln, die all das, was du jetzt über Fettzellen weißt, therapeutisch sich zunutze zu machen?
Wir haben mehrere Sachen probiert. Wir arbeiten auch mit Pharmafirmen zusammen. Bisher ist alles irgendwo dann gescheitert. Nicht, weil es nicht unbedingt funktioniert, aber weil es zu viele Nebenwirkungen, zu viele andere Probleme hat, Effekt nicht groß genug. Das Problem ist, eine Sache, wenn Medikamente gerade jetzt, ich hole jetzt gerade auch nochmal aus, weil es tatsächlich wirklich das Allerneueste ist. Medikamente wirken im ganzen Körper, nicht? Und Fette werden überall im Körper gespeichert, auch in der Leber, auch im Muskel. Sehr, sehr schwierig, da irgendwas zu ändern. Aber jetzt seit wirklich ganz einem Jahr oder sowas ist tatsächlich, es kommen jetzt die ersten Patente, dass man ganz gezielt mit den RNA-Technologien zum Beispiel das Fettgewebe, die Fettzellen, direkt targeten kann. Also direkt die RNA dort reinlenken. Für die Leber geht es schon etwas länger. Deswegen gibt es tatsächlich RNA-basierte Therapien für spezielle Lebererkrankungen, die relativ gut funktionieren. Und scheinbar geht es jetzt auch fürs Fettgewebe. Ich selbst forsche da nicht dran. Das ist tatsächlich nur, ich sehe jetzt diese Dinge in der Literatur und ich sehe jetzt, dass viele Firmen sagen, oh, das ändert das Spielfeld. Und jetzt können wir vielleicht tatsächlich versuchen, eben Zelltypen zu verändern, eine Zelle dazu bringen, mehr zu verbrennen und solche Sachen, was wir vorher einfach nicht konnten. Also es gibt nichts, um deine Frage zu beantworten, aber es gibt gerade einen Riesenschub in diese Richtung durch die RNA-Technologien und die Möglichkeit, gezielt Fettzellen anzusprechen. Ob das sich nachher dann in irgendwann was niederschlägt, kann man natürlich nicht vorhersagen. Aber ich muss sagen, das ist tatsächlich, glaube ich, das eröffnet ein ganz neues Spielfeld, das noch keiner betreten hat. Deswegen ist es ganz schwierig vorherzusagen, was da noch rauskommt.
Toller Blick in die Zukunft, in der therapeutischen Beeinflussung der, naja, fettassoziierten Krankheiten, whatsoever that means.
Ja, ich bin auch begeistert. Ich bin, nein, Namen nennen wir jetzt nicht, aber ich bin nächste Woche tatsächlich wieder in Deutschland, um mit Kollegen von der Pharma darüber zu reden. Und ich hoffe, dass wir da auch weitere Programme jetzt wieder aufsetzen, um genau diese Sachen vielleicht mal anzugehen.
Ja, spannend. Wahnsinnig spannend. Ich finde, mit einem Blick in die Zukunft ist es immer gut, eine Podcast-Episode zu beenden.
Haben wir denn alle Fragen aus dem Skript beantwortet? Oder ist
nein. Noch also die abschließende Frage wäre ja, wenn du den Zuhörerinnen eine Botschaft über Fettzellen mitgeben könntest, welche wäre das?
Fette sind Freunde und Feinde zugleich. Fettzellen sind Freunde und Feinde zugleich. Ich möchte nämlich, Fettzellen sind nicht böse. Die sind sehr, sehr essentiell. Ich meine, Antrittsvorlesung an der ETH habe ich damals mit dem Titel Fett, Freund oder Feind betitelt, mit noch einem Fragezeichen. Ich würde mittlerweile sagen, sie sind beides.
Sehr gut.
Also, das stört mich immer, dass das Fett so verteufelt wird. Das ist, die Zellen, einige dieser Zellen sorgen für unsere Gesundheit. Sorry to say that. Ja? Also ich bin da sehr, wenn man das mitnimmt, hat man schon viel mitgenommen.
Lieber Christian, wir bedanken uns ganz herzlich für deine Zeit. Ist nicht selbstverständlich, dass du um diese Lokalzeit bei dir vor Ort dir noch Zeit nimmst, dich mit uns da auszutauschen. Ich fand es wahnsinnig spannend. Ich hoffe, dass vieles, und bin mir eigentlich sicher, dass vieles für unsere Zuhörerinnen dabei war, was sie noch nicht wussten, was sich lohnt anzuhören und am Ball zu bleiben. Ich bedanke mich nochmal bei dir und wünsche dir eine ganz gute Nacht.
Perfekt. Vielen Dank. Danke. Viele Grüße nach Fernost.
Dankeschön.
Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du etwas zurückgeben möchtest, dann lass gerne eine Bewertung da. Das geht in Apple Podcast mit einer Sternebewertung und/oder Rezension oder in Spotify mit einer Sternebewertung in der mobilen Ansicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.